Meine Lieben, heute wie was im Standard für nicht österreichische Zuhörer. Das ist also die Tageszeitung in Österreich, die man wirklich als Tageszeitung bezeichnen kann, neben der Wiener Zeitung, eben einen ganz, ganz tollen Artikel gelesen. Und zwar über den Boom an Exorzismus in Italien. Und deswegen heißt dieser Podcast einfach auch einmal Teufelsaustreibung, bitte. Gut, worum geht's? Es geht darum, dass seit dem Beginn von Corona in Italien die Nachfrage nach Teufelsaustreibungen ständig steigt. Und auch die Nachfrage nach Ausbildungen dazu. Also Ausbildung wird angeboten von der römisch-katholischen Kirche, von der päpstlichen Universität Nona in Rom. Und was jetzt wirklich, damit Sie eine Vorstellung haben von den Zahlen, ungefähr 500.000 Exorzismen werden im Jahr in Italien durchgeführt. Jetzt, was sagen Sie da dazu? Nur dazu, wenn Sie zum Schluss evangelisch sind, werden Sie dazu höchstwahrscheinlich sagen, also die Italiener, die haben jetzt wirklich ein Rad ab. Ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar sehe ich das deswegen anders, weil da der bekannteste Exorzist in Italien befragt wurde. Und der ist auch ganz intensiv beteiligt an diesem Exorzismuskurs an der Vatikanischen Universität. Der heißt Kurs über Exorzismus und Befreiungsgebet. Also das klingt schon anders, nicht? Exorzismus und Befreiungsgebet. Wörtlich zitiert, viele Menschen glauben, von Dämonen besessen zu sein, aber nur wenige sind es wirklich. Also jetzt hast du schon einen Unterschied, ja, zwischen Teufelsaustreibung und von Dämonen besessen sein. Ein Dämon ist ganz was anderes als ein Teufel nämlich. Darauf komme ich noch zu sprechen. Die meisten dieser Leute, das ist noch die Aussage von dem Exorzisten, leiden einfach an Depressionen oder anderen psychischen Störungen. Deswegen schreibt das Rituale Romanum vor, dass vor einem Exorzismus eine medizinische und psychologische Untersuchung und Gutachten angefertigt werden muss. Okay, doch toll. Also erstens einmal bewundere ich wirklich, also von ganzem, ganzem Herzen, die Fähigkeit der römisch-katholischen Kirche, mit Aberglauben umzugehen. Also im evangelischen Bereich heißt das einfach Aberglaube an der Ruhr ist, damit wollen wir nichts zu tun haben. Da klären wir die Leute einfach auf, dass das Aberglaube ist und dann ist eine Ruhe. Bitte um Verzeihung. Das ist offenkundig nicht hilfreich, weil es ein psychisches Bedürfnis ist. In Wirklichkeit ist es ein Ausdruck einer psychischen Situation. Also wenn jemand sagt, ich bin vom Teufel besessen, dem werden wir nur nachgehen, was das heißen soll, dann ist er in einer ganz speziellen psychischen Situation. Wenn jemand sagt, die Dämonen zwingen ihn zu irgendwas, dann ist er in einer ganz speziellen psychischen Situation. Und auch mir und keinem anderen reinen Theologen steht es jetzt zu sagen, ist das noch im normalen Bereich? Oder ist das jetzt schon Psychose? Deswegen eben die medizinische und psychologische Voruntersuchung, die erfolgen muss. Also erst einmal finde ich das total genial, weil durch diese Regelung natürlich ganz, ganz viele Personen, die sonst niemals zu einem Therapeuten gehen würden oder zu einem Psychiater, dazu genötigt werden. Also das kriegst nur, wenn du das vorher machst. Und dadurch ist natürlich die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Menschen, die leider psychotisch schizophren geworden sind, in eine ordentliche Therapie bringt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man natürlich Leute, die dann nicht sagen, der Teufel, sondern Dämonen, dass man die zu einer Psychotherapie vielleicht bringen kann. Und es bleiben dann ganz wenige, die dämonisch besessen sind. Nochmal, dämonisch. Was ist der Unterschied? Wenn jemand sagt, er ist vom Teufel besessen und er betet den Teufel an, dann ist das biologisch immer genau das Gleiche und es ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Arges. Er empfindet eindeutig dieser Mensch Anteile seiner Seele als absolut böse. Das ist also bereits ein fortgeschrittener Spaltungszustand und der ist unglaublich gefährlich. Also das ist jetzt noch ein Tropfen mehr und es ist die manifeste Schizophrenie da. und das ist aber jetzt einmal ein wesentlicher Ausdruck. Also ein Mensch sagt, ich bin vom Teufel besessen, dann sagt er oder sie etwas über sich aus. Und die Fähigkeit überhaupt über einen seelischen Zustand etwas auszusagen, ist ganz was Wichtiges. Man versucht es auch im Religionsunterricht natürlich, ständig zu trainieren, dass Menschen dazu imstande sind, etwas über ihre seelische Konstitution zu sagen. Und wir tun uns relativ leicht, seelische Zustände zu beschreiben mit religiösen Begriffen. Das ist jetzt das Entscheidende. Italien ist wohl ein Land, wo Religion noch der an jeder Straßenecke irgendwo begegnet, was einfach da ist. Und jetzt haben die Leute eine Sprache. Sie haben eine Sprache, sich selbst auszudrücken. In Österreich und jetzt auch ein neuer Lehrplan und so weiter und so fort, geht mir das immer irrsinnig auf die Nerven. Da wird dauernd gesagt, ja, man soll den Schüler dazu befähigen, dass er sich selbst reflektieren kann und selbst Aussagen treffen kann. Und dann möchte ich wissen, in welcher Sprache. Also vielleicht kann der was zeichnen oder so, dann muss das erst interpretieren. In Zeichnungs- und Malereiinterpretation bin ich nicht gut, das sage ich ganz ehrlich. Aber es fehlt ja die Sprache, sich auszudrücken. Und die Sprache, mit der seelische Zustände ausgedrückt werden, ist nun einmal eine seelische. Also ich gebe Ihnen jetzt ganz ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich bin gesegnet mit meinen Kindern, dann haben Sie das verstanden. Sie wissen, da steht jetzt irrsinnig viel dahinter, da steht ein tiefes Glücksgefühl dahinter, da steht das Gefühl dahinter, mein Leben ist gelungen. Da steht viel Hoffnung und Freude dahinter, da steht ein gigantischer Berg oder Knödel von positiven Emotionen dahinter. Sie verstehen das, wenn ich diesen einfachen Satz ausspreche, ich bin gesegnet mit meinen Kindern. Passt. Ich kann jetzt noch andere Sachen sagen, mit denen ich gesegnet bin, das will ich aber gar nicht, weil es reicht völlig, das zu sagen. Und wenn Sie jetzt irgendwie religiöse Sprache erlernt haben, verstehen Sie das. Wissen, ah, dem geht's gut, weil der ist gesegnet mit seinen Kindern, brauche ich jetzt nicht weiterreden. Gut, das passt. Wer diese Sprache nicht erlernt hat, tut sich unglaublich schwer, sich auszusagen, weil Religion, ich wiederhole es, nun einmal die Sprache der Seele ist und religiöse Begriffe die Worte und Begriffe der Seele sind. Was soll das jetzt mit den Dämonen? Die Dämonen sind immer viel, viel, viel interessanter. Der Dämon, also ist das eh schon oftmals gesagt, ist was ganz was Gefährliches, weil das griechische Wort ist Dämon. Und das lateinische Äquivalent kennen Sie, der Genie. Also, das ist auch etwas, was ich dauernd an diesem blöden Rumgerede von Schulversuchen und wir machen die Schule noch besser und so weiter und so fort so irrsinnig ablehne. Das ist dieser Versuch, die Begabung eines Menschen zu fördern. Jo, irgendwie. Das Ganze kriegt aber immer mehr den Klang von einer Zuspitzung, einer unglaublichen Zuspitzung. Das heißt auf gut Deutsch, der Schüler, die Schülerin, die heute in Mathematik irrsinnig gut ist, die braucht nur noch Mathematik können, alles andere ist völlig wurscht. Irgendwer, der halt in irgendeiner Fremdsprache, kaum nicht mehr Französisch, irrsinnig gut ist, nur noch das und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es hat sogar solche Versuche in der Oberstufe gegeben, die sind dann wieder zurückgefahren worden, weil man gesehen hat, das hat keine guten Auswirkungen. Ich kenne ein paar Mathematiker, ich verstehe mich mit Naturwissenschaftlern generell sehr, sehr gut, und die haben mir immer wieder erzählt, dass es unglaublich gefährlich ist, zum Beispiel ein ganz genialer, sehr, sehr guter Mathematiker zu sein. Da bist irgendwo auf der Universität und rechnest da irgendwelche Dinge, die wahrscheinlich eh keiner versteht, außer ihm selber und vielleicht noch 30, 40 anderen Leuten auf der Welt und versinkst da drinnen und es gibt auf Netflix nebenbei eine Doku, die ist total genial, der Fermats letzter Satz. Das war ein französischer Mathematiker, der hat etwas behauptet und hat vor allem behauptet, dass etwas beweisen kann, und jetzt ist es einem Mathematiker gelungen, diesen Fermatschen letzten Satz wirklich zu beweisen, 300 Jahre später, und der hat da jetzt jahrelang nur an diesem Fermatschen Satz herumgetan. Ich habe dann schlussendlich nicht verstanden, wie er bewiesen hat, obwohl es schöne Grafiken und so gibt. Es wird wahrscheinlich keiner verstehen, der nicht mindestens Mathematik studiert hat oder halt schon ein ganz großer Mathematiker ist. Viel interessanter ist das, dass der dann auch ganz, ganz ehrlich gesagt hat, dass es eigentlich furchtbar war, jahrelang nur den gleichen Gedanken zu verfolgen. Und wofür er so irrsinnig dankbar war, ist die Tatsache, dass er Kinder hat. Und wenn er mit denen spielen gegangen ist, das war eigentlich das, was ihn dann schlussendlich psychisch gerettet hat. Anscheinend hat seine Frau gut auf ihn aufgepasst und gesagt, so, jetzt legst du den Bleistift weg und gehst mit den Kindern am Spielplatz. Das hat ihn, ja, bewahrt. Der Dämon ist was ganz Gemeines. Der Dämon ist das, was wir gut können. Das, was uns Spaß macht. Und die Neigung des Dämons zu sagen, hör zu, das kannst du so gut, lass das andere. Das ist leider ein Zeichen, wir bewundern dann immer Leute, die in irgendwas irrsinnig gut sind, auch im Sport, irgendwie jetzt irgendwas gelesen, irgendeine große Tennisveranstaltung, keine Ahnung, Australien oder irgendwo findet statt und alle, ja, der war so gut und so weiter und so fort. Und kein Mensch steht dann die Frage, ja, was ist das überhaupt für ein Mensch, was macht dem Spaß, hat der, was ist das für ein Mensch? Es geht nur darum, dass der halt gut den Ballen da über das Netz hin und her schupft und sicherlich auch da wieder genial ist darin. Macht der Mensch auch noch irgendwas anderes? Oder ist es nur das? Sie sehen, wir haben eine unglaubliche Tendenz, Menschen zu reduzieren. Das Dämonische besteht in der Reduktion. Und ich brauche keinen echten Dämon. Ich brauche nur Menschen, die hingehen und reduzieren. Natürlich ist ihnen das auch schon passiert. Ich habe keine Ahnung, welchen Job sie haben. Sie werden reduziert auf, keine Ahnung, Buchhalterin oder Ärztin oder irgendwas halt. Sie werden dauernd reduziert. Und es liegt immer eine unglaubliche Gefahr in diesen dämonischen Anwürfen. Die Dämonen sind die anderen Menschen, die sie nicht in ihrer Fülle verstehen, sondern sie auf eine Fähigkeit reduzieren. Und dort wird es gefährlich. Dort geht es dann wirklich um die dämonische Besessenheit, dass irgendwann einmal Menschen, die ständig von der Umwelt her reduziert werden, irgendwann einmal sagen, na gut, dann bin ich halt nur noch Mathematiker. Ja, bin ich nur noch, keine Ahnung, Buchhalter, Buchhalterin etc. Dass es also zu einer unglaublichen Engführung kommt des ganzen Lebens, und dann hat man eine Besessenheit. Eine dämonische Besessenheit, nämlich die Besessenheit von dem, was man besonders gut kann. Wirklich weise ist es, möglichst viele verschiedene Dinge zu tun und damit zu leben, dass man gewisse Dinge nicht zusammenbringt. Dabei irrsinnig schlecht ist und sich dann drüber amüsiert und sagt, ja gut, aber jetzt habe ich wenigstens was anders gemacht. Was mich eben so fasziniert an der römisch-katholischen Kirche, ist ihre gigantische Fähigkeit, Aberglauben, nicht einfach, wie es in dem evangelisch-reformatorischen Bereich ist, einfach als Aberglauben zu definieren und aus, und damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern diesen immer wieder aufzunehmen, mit richtiger, ordentlicher Theologie zu mixen und damit etwas zusammenzubringen, was einfach meines Erachtens immer wieder bewundernswert ist. Natürlich wird es jetzt totale Furchtbarkeiten geben. Natürlich wird es Familien geben, die sagen, das Kind, das nicht ganz brav ist, ist vom Dämon besessen oder gar vom Teufel. Und sich nicht die Frage stellen, ja, wogegen rebelliert das Kind eigentlich? Ist das vielleicht sehr, sehr gut und sehr gescheit, dass das Kind rebelliert? Alles, was es in dieser Welt gibt, denn es ist eine gebrochene Welt, wird immer auch sofort missbraucht werden. ist vollkommen klar. Aber die Auseinandersetzung mit Besessenheit ist etwas ganz Wichtiges. Ich setze mich ständig damit auseinander und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich halt in einem Beruf lebe, der ständig von allen Seiten als ja, zu Einengungen geführt wird. Der Pfarrer muss immer lieb sein und er hat immer Zeit. Blödsinn, also der Tag hat 24 Stunden für jeden Menschen auf der Welt. Ja, das ist ja völliger Unsinn natürlich. Aber das kommt ständig daher. Man muss sich ständig damit auseinandersetzen und widersprechen können. Und sagen können, das ist was Gefährliches. Das ist das, was im klassischen Griechisch eben ein Dämon ist. Da lasse ich mich nicht hineintreiben. Und jetzt psychologisch gesehen, das kann nämlich ein Eigenleben entwickeln. Das Irrwitzige an unserer Seele ist, dass sie wirklich etwas Göttliches ist. Das ist ja unendlich viel Kraft. Das ist unpackbar, was an seelischer Kraft in einem Menschen drinnen steckt, was der zusammenbringt, was der Mensch auch bewältigen kann und so weiter und so fort. Das ist einfach total genial. Solange man sich nicht einengen lässt, sobald man sie einengen lässt, kann die Seele völlig kraftlos werden. Ja, also da ist dann dieses Burnout, dieses Flache, dieses nicht mehr Lebendige und so weiter und so fort da. Das passiert sehr schnell. Und es passiert interessanterweise genauso schnell wieder, dass eine Seele wieder strahlt, wenn sie einfach sagt, na, ich lasse mich nicht eng führen. Ich lasse mich nicht klein machen. Ich lasse mich vor allen Dingen nicht eng machen. Ich habe ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Dieser Podcast ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache den, weil er mir Spaß macht. Das ist ein reines Hobby, das hat mit meinem Beruf vorher noch gar nichts zu tun. Es ist einfach Hobby. Das tut mir gut. Ich finde das witzig. Das gehört zu meiner Angewohnheit, Tagebuch zu schreiben, weil ich das als psychisch äußerst entlastend empfinde, dauernd irgendwas aufzuschreiben, was mir den Tag über begegnet. Das ist ganz was Hilfreiches für mich. Ich bin einfach so. Und ich habe mir das auch die kritische Frage gestellt, bin ich da besessen? Die Antwort war, na, weil wenn ich es nicht tue, tue ich es nicht. Das ist etwas ganz Tolles, weil sie daran merken, sie haben sich nicht selbst besessen oder lassen es nicht zu, dass Besessenheiten in ihnen groß werden, in dem Moment, wo sie sagen können, na gut, dann nicht. So ganz locker. Na, will ich halt nicht oder ist mir wurscht. Das ist das wirklich Seelische, das total Leichte. Und wenn es gute Exorzisten gibt in Italien, die in dieser religiösen Sprachwelt leben, dann ist das natürlich völlig okay, vor allen Dingen, wenn sie diese Klarheit haben, die allerwenigsten sind besessen. Die meisten brauchen ganz einfach ein paar Stunden Psychotherapie und dann passt das wieder. Für uns, nördlich der Alpen, stellt sich eine andere Frage. Wie sprechen wir noch unsere seelischen Zustände aus? Die religiöse Sprache geht mehr oder minder verloren. Die medizinische, Depressionen, Burnout, Anpassungsstörung, keine Ahnung, wie viele Begriffe es da gibt für wirklich ungute Zustände der Seele, sind rein medizinische Begriffe. Man tappt dann da als Nicht-Mediziner, Nicht-Psychiater irgendwie herum und redet halt irgendwas herum und hofft, dass man verstanden wird. Aber es sind nur Situationsbeschreibungen. Religiöse Sprache dagegen ist die Beschreibung der Seele und der Ausdruck der Seele. Ich rate Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich trauen, religiöse Sprache zu verwenden. Denn das ist eine jener Dinge, die Ihrer Seele wirklich Energie gibt. Einen gesegneten Abend uns allen.